Ja, liebe Geschwister, schön, dass wir hier zusammen sein dürfen. Also kurz ein paar Bücher, die ich vorstellen möchte, die ich geschrieben habe. Erstens biblische Glaubenslehre. Da werden wichtige, zentrale biblische Themen behandelt. Ich denke, das ist verständlich für alle. Ist für die Gemeinde geschrieben, nicht nur für Theologen. Ich habe das ausgearbeitet, so im Unterricht in der Bibelschule für die Gemeinde, auch vor allem in der Abendbibelschule, werden Themen behandelt. Erstens die biblische Grundlage, dann Gott, die biblische Lehre von Gott, die biblische Lehre von Menschen, von der Sünde, von der Erlösung, von Jesus Christus, das Werk des Heiligen Geistes, dann die Gemeinde und dann Endzeit, biblische Endzeit. Also ich denke, das ist hilfreich. Viele waren schon dankbar für das Buch. Kann man da kaufen am Büchertisch für 15,80 Euro. Und dann ein Buch, das vor 2 Wochen erschienen ist, also ganz neu. Wir werden deswegen morgen nach Gießen fahren zur FTA, der David und ich, Israel und die Gemeinde. Es geht also auch vor allem um endzeitliche Fragen, die Stellung Israels in Gottes Heilsplan. Es geht auch unter anderem um die Frage nach dem 1000-jährigen Reich, weil das eng zusammenhängt. Wie sieht das Neue Testament die alttestamentlichen Verheißungen für Israel? Kostet 14,95 Euro. Also auch am Büchertisch zu haben. Ja, wir haben gestern eigentlich mit einer Frage abgeschlossen. Ich habe das bewusst so gemacht, dass ich die eine Frage offen gelassen habe, weil ich gesagt habe, die möchten wir heute behandeln. Das ist der Schluss von Kapitel 12. Vielleicht ist gut, wenn wir zuerst mal das ganze Kapitel 13 lesen, damit wir den Zusammenhang haben und dann auf diese Frage zurückkommen. Kapitel 12. Ich habe den Beamer jetzt dabei mit dem Bibeltext. Wer gerne Griechisch mitliest, darf immer ganz rechts. Ist kleiner für diejenigen, die gerne noch den griechischen Text haben. Also lesen wir zuerst das ganze Kapitel 13. Das ist nicht so lang, es sind 13 Verse. Das Kapitel ist bekannt, ich denke auch vor allem der letzte Vers ist sehr bekannt, aber es ist gut, dass wir diesen Zusammenhang sehen. 1. Korinther 13 von 1 bis 13. Wenn ich die Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz und eine schallende Zimbel. Wenn ich die Weissagung oder prophetisches Reden habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich meine Habe zur Speisung den Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber habe keine Liebe, so nützt es mir nichts. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals, seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Seien es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich oder ein Rätsel. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich auch erkannt worden bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe. Nun, zurück zum letzten Vers von Kapitel 12. Eifert aber um die größeren Gnadengaben. Vers 11 steht, der Geist teilt die Gnadengaben aus, wie er will, nicht wie wir wollen. Vers 18, Gott hat jedes Glied in den Leib gesetzt, wie er wollte. Und weiter ab Vers 24, Gott hat den Leib zusammengemischt, wie es sein Plan war, nicht wie wir wollen. Paulus hat ganz klar gemacht, dass alle Geistesgaben gleich bedeutsam sind für die Gemeinde. Dass es nicht so ist, dass es bestimmte Gaben gibt, die höher anzurechnen sind, anzusehen sind, die wichtiger wären in der Gemeinde. Vielmehr hat er gesagt, dass das Glied, das uns am unwichtigsten scheint, dass das sogar das Wichtigste ist. Warum denn plötzlich diese Aufforderung? Trachtet nach den größeren Gaben. Welches sind die größeren Gaben? Nein, es heißt nicht, es heißt eifert. Was noch ein bisschen Fragen aufwirft, ist erstens, was Paulus in Kapitel 13 sagt. Die Liebe eifert nicht. Nun sagt er, eifert. Die Liebe eifert nicht. Und Kapitel 14, Vers 12 sagt er, da ihr ja Eiferer der Geister oder der Geistesgaben seid. Die Korinther waren Eiferer. Warum sagt er nun, eifert? Er musste ja sie gar nicht auffordern, Eiferer zu sein. Sie waren Eiferer von bestimmten Geistesgaben. Nun gut, man könnte das auch anders verstehen. Statt eifert als Befehlsform könnte man die griechische Form auch so verstehen, dass er sagt, ihr eifert. Aber die gleiche Form erscheint dann 14,1 wieder, wo Paulus sagt, folgt der Liebe nach, verfolgt die Liebe, eifert aber nach den Geistesgaben, besonders aber nach den prophetischen Reden. Weil das erbaut. Paulus sagt in Kapitel 14, dass das prophetische Reden größer ist als das Zungenreden oder das Sprachenreden, weil das prophetische Reden verstanden wird und deswegen die Gemeinde erbaut. Das Sprachenreden ist gleich bedeutsam, wenn das verstanden wird, das heißt, wenn es übersetzt wird. Aber nicht, wenn da irgendwo so jemand unverständlich plappert, dann versteht die Gemeinde nicht, dann hat das keinen Wert für die Gemeinde. Und deswegen, sagt Paulus, ist das prophetische Reden größer. Und nun Kapitel 13, Vers 13, sagt Paulus, nun bleiben aber Hoffnung, Glaube, Hoffnung, Liebe, die Liebe aber ist die größere. Warum? Weil die Liebe sich jetzt dafür einsetzt, dass die Gemeinde erbaut wird. Größer ist also das, was die Gemeinde erbaut wird. Wodurch die Gemeinde erbaut wird. Das ist größer, das ist wertvoller. Es geht hier also nicht darum, dass für Paulus plötzlich bestimmte Gaben wichtiger wären als andere. Jede Gabe ist wichtig. Sondern es geht darum, danach zu trachten, dass wir das in der Gemeinde tun oder unsere Gaben so einsetzen, dass die Gemeinde erbaut wird, von der Liebe getragen. Nun, Eiferer waren sie. Warum fordert Paulus sie denn auf, Eiferer zu sein? Ich sehe diese Befehlsform hier als tolerative Möglichkeit. Das heißt, Paulus gibt ein Zugeständnis. Paulus sagt auch im Epheserbrief, zürnt. Sollen wir zürnen? Sollen wir zornig sein? Ist das eine Aufforderung, zornig zu sein? Nein, es ist ein Zugeständnis. Aber er sagt, wenn wir zornig sind, dann sollen wir nicht sündigen und die Sonne nicht über unseren Zorn untergehen lassen. Es ist also ein Zugeständnis. Und wir haben andere Beispiele im Alten Testament, im griechischen Alten Testament, dass diese Form, Befehlsform als Zugeständnis gibt. Und deswegen sagt Paulus hier, wenn ihr schon eifert, dann trachtet danach, dass das, was ihr tut, zur Erbauung dient. In dem Sinn könnt ihr Eiferer sein, aber sonst nicht. Sonst eifert die Liebe nicht. Das heißt also nicht, dass wir nach bestimmten Gaben streben sollten, die wir nicht haben. Ich bin überzeugt, dass der Geist Gottes uns die Gaben geben wird, die wir brauchen, wenn wir bereit sind, Gott und der Gemeinde zu dienen. Ich habe meinen Schülern immer gesagt, konzentriert euch nicht so sehr auf die Gaben, sondern auf den Dienst. Und ihr werdet merken, dass ihr die Gaben, die Fähigkeit zum Dienen habt. Wenn wir anfangen zu dienen, dann erkennen wir unsere Gaben. Aber wenn wir immer nur auf unsere Gaben schauen und nach den größeren trachten, werden wir nie zum Dienen kommen. Wir werden immer merken, was wir nicht haben. Und deswegen ist wichtig, dass wir uns auf den Dienst konzentrieren. Und das ist die Liebe sehr zentral. Dass die Liebe uns prägt, damit wir uns auf den Dienst konzentrieren können. Dann Kapitel 13. Vers 1. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden und ein schallendes Zimbel. Paulus sagt hier zuerst, also kann man sagen, er übertreibt ein bisschen, wenn das so wäre, sind Bedingungssätze, wenn das so wäre, wenn ich das und das könnte. Also zeigt hier sehr deutlich, selbst wenn ich die größten Gaben hätte, ohne die Liebe wäre das alles wertlos, nichts. Und damit schon ganz klar, wenn Paulus sagt, eifert nach den größeren Gaben, heißt es nicht einfach, damit ich zeigen kann, dass ich bessere Fähigkeiten habe als der andere und geistlicher bin. Und bringt hier nun einige Beispiele, bevor er uns sagt, was Liebe ist und was Liebe nicht ist. Die Bibel theoretisiert ja nicht nur über Liebe oder philosophiert über den Begriff, sondern zeigt uns ganz praktisch, was Liebe ist. Wenn ich in Sprachen der Menschen rede oder sogar in Sprachen der Engel, manche verstehen das so, dass die Korinther, die in, sagen wir mal, in Zungen redeten, das Phänomen war ja da, dass sie meinten, in Engelsprachen zu reden. Das ist möglich, das ist nicht ganz deutlich, ob sie das meinten oder nicht. Paulus relativiert das auf jeden Fall. Auf jeden Fall haben sie das in den heidnischen Kulten, in den Götzendiensten so gesehen, wenn sie da in Sprachen geredet haben, so voll Geistes waren, prophetisch geredet haben, haben sie gemeint, sie seien so voll Geistes, sie würden in göttlichen Sprachen reden. Das sei ein Zeichen dafür, dass sie so voll Geistes seien. Also unverständlich reden heißt in göttlichen Sprachen reden. Paulus sagt aber, dass diese Sprachen aufhören, weiter unten, also sind das keine Engelsprachen, wenn wir durch den Geist Gottes in fremde Sprachen reden. Denn diese Sprachen werden aufhören. Ich gehe davon aus, dass die Engelsprachen nicht aufhören werden im Himmel. Es ist hier nur eine Steigerung. Paulus sagt, wenn das schon wertlos ist, wenn ich hier plötzlich zum Beispiel, also Russisch verstehen vielleicht viele, aber sagen wir mal, dass ich Spanisch sprechen würde. Und niemand versteht von euch, weil niemand würde dadurch erbaut werden. Wenn das schon wertlos ist Und noch mehr. Ich würde sogar in Engelsprachen hier reden, aber niemand würde verstehen. Ich würde das nur tun, um zu zeigen, wie toll, wie geistlich ich bin. Ich wäre wertlos vor euch. Hätte keinen Wert. Die Gemeinde würde nicht erbaut werden. Er sagt, ich wäre ein tönendes Erz geworden und eine schallende Zimbel. Nun, das Erz hat man damals als Erzbecken und die Zimbel hat man gebraucht als Musikinstrumente, auch in heidnischen Götzendiensten. Zum Teil offenbar, um die Götter zu vertreiben oder die Dämonen zu vertreiben. Nicht die Götter, sondern die Dämonen. Zum Teil offenbar auch, um sich in Trance-Zustand zu versetzen. Rauschzustand durch diese Musik. Und man sprach auch in Bezug auf das leere Sophieren vom tönenden Erz. Das heißt, der Inhalt ist leer. Paulus vergleicht hier den Menschen, der in Sprachen spricht, oder wir würden heute sagen, in Zungen redet, mit einem Musikinstrument, das man nicht versteht und wertlos ist. Worauf man haut, aber das versteht man nicht, ist wertlos. Das heißt, im Klartext, wir sind nicht einfach ein Erzbecken oder eine Zimbel, auf die Gott haut, und da kommt der Ton. Und dann fließt die Liebe durch uns, nicht? Wie die Energie. Manche sind ja so voll göttlicher Energie geladen, dass sie einfach durch den Menschen fließt. Aber ich denke, dass Paulus hier was ganz anderes sagt. Das ist also keine magische Wirkung. Die magische Wirkung in der Magie ist es so, dass man einfach so von der Gottheit ergriffen wird, dass man nicht anders kann. Aber der Geist Gottes, das hatte ich gestern schon gesagt, denk mal an die ersten Verse von Kapitel 12, der führt uns in die Freiheit, dass wir selbstständig denken, überlegen, Entscheidungen treffen können. Ich kann mich von der göttlichen Liebe geprägt entscheiden, ob ich mich dafür einsetzen will, dass der Nächste etwas davon hat, von dem, was ich hier tue oder nicht. Ich kann das so machen, dass ich nur selbst etwas davon habe, indem ich zeige, wie hervorragend ich bin. Oder ich kann mich entscheiden für die Liebe, dass ich mich dafür einsetze, dass der Nächste erbaut wird. Ja, was ist denn Liebe? Das ist ein Problem, denke ich, heute. Wir müssen vielleicht schon noch darüber nachdenken, was Liebe ist. Griechisch Agape. Agape heißt, ich sehe den anderen als Gegenstand, als wertvollen Gegenstand an, für den ich mich entscheide, der mir wertvoll ist. Liebe kann man auch gleichsetzen mit Erbarmen. Man hat Erbarmen, man setzt sich für ihn ein, weil er mir wertvoll ist. Nicht, weil er es verdient hat, nicht, weil er mir so sympathisch ist, sondern oft gerade, wenn er mir nicht sympathisch ist, trotzdem entscheide ich mich dafür, ihm Gutes zu tun. Weil ich weiß, er ist in Gottes Augen wertvoll. Er ist ein Geschöpf Gottes wie ich, er ist wertvoll. Und deswegen entscheide ich mich dafür, ihm Gutes zu tun. Und es ist ganz klar, dass wir diese Liebe nicht von uns aus haben. Die Bibel sagt zweimal im 1. Johannes 4, 8 und 16, Gott ist Liebe. Und deswegen sagt Paulus hier in Vers 8, die Liebe hört niemals auf, wörtlich, sie fällt nie hin, weil Gott die Liebe ist. Und die wahre Liebe haben wir nur in der Beziehung zu Gott. Paulus sagt in Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Die Liebe gehört zum Wesen Gottes. Und wenn der Geist in unser Leben kommt, dann befähigt er uns dazu. Nun, dass das nicht automatisch geschieht, einfach, wenn ich wiedergeboren bin, das zeigt Paulus uns hier sehr deutlich. Nicht, es ist nicht einfach so, dass ich wiedergeboren bin und dann fließt die Liebe durch mich. Ich kann ja nichts dafür und dagegen. Sondern ich muss mich immer und ich darf mich immer wieder dafür entscheiden. Aber ich muss das in der Abhängigkeit Gott gegenüber tun. Und das war in Korinth leider nicht so. Sie meinten, sehr geistlich zu sein. Weil sie ja bestimmte Geistesäußerungen hatten, bestimmte Geistesgaben. Wie zum Beispiel das Sprachenreden. Apollos muss ihnen sagen, ihr seid nicht geistlich, sondern fleischlich, wenn Eifersucht unter euch ist. Und das gleiche Wort, das da für Eifersucht steht, heißt auch Eifer. Wenn ihr eifert, Kapitel 3, Vers 1 bis 3. Wenn ihr eifert, wenn Eifer unter euch ist, seid ihr nicht geistlich, sondern fleischlich. Das entscheidende Merkmal der geistlichen Reife, die Liebe, fehlte dort. Paulus erwähnt die Liebe auch in Galater 5, Vers 22 als erste Frucht des Heiligen Geistes. Sie ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Und es ist sehr zentral für uns als Gemeinde, damit wir in der Liebe erbaut werden. Vers 2. Und wenn ich Weissagung oder prophetisches Reden hätte und alle Geheimnisse und jede Erkenntnis weiß, und wenn ich den Glauben habe, allen Glauben, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Weissagung, prophetisches Reden war vorhanden. Paulus spricht hier weiter von den Geheimnissen. Nun, damals gab es viele Mysterienkulte. Und Mysterion heißt griechisch Geheimnis. Da wurden Eingeweihte zugelassen, denen wurden dann Geheimnisse offenbart, das durften sie nicht weitersagen. Sie waren die Eingeweihten. Deswegen weiß man heute relativ wenig über diese Kulte, weil die Eingeweihten das, was sie dort empfingen, auch an Offenbarung, das nicht weitersagen durfte. Paulus spricht auch vom Geheimnis, aber er meint damit das Geheimnis Gottes, das vorher nicht offenbart war in Jesus Christus und das jetzt offenbart worden ist, das jetzt zugänglich ist für alle, vor allem für die wiedergeborenen Christen, dem sind kein Geheimnis mehr ist. Aber ich denke, dass Paulus hier an die Korinther anspielt. Wir werden morgen Abend Kapitel 14, Vers 2 darauf zurückkommen. Sie rühmten sich, Geheimnisse oder geheime Offenbarung empfangen zu haben. Offenbar auch im Sprachenreden oder im prophetischen Reden. Paulus sagt, ohne die Liebe ist das alles nichts. Und sagt, und hätte ich jede Erkenntnis, natürlich hat kein Mensch jede Erkenntnis, es ist eine Steigerung fast bis ins Unmögliche. Ob die Korinther gedacht haben, ja, ich habe alle Erkenntnis, ist möglich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das ein Schlagwort, das sie sagten, auch in Bezug auf das Götzenopferfleisch, wir haben die Erkenntnis. Und da denken wir vor allem an die Gnosis, da ging es nicht um wirklich um theoretische Erkenntnis, um verstandesmäßige Erkenntnis, sondern mehr eine mystische Erkenntnis im Gefühl, um eine Einheit mit der Gottheit. Da ging es um die Erkenntnis als eigenen Erlösungsweg. Paulus sagt auch, wenn ich all diese Erkenntnis hätte und die Liebe nicht hätte, ich wäre nichts. Ich hätte für die Gemeinde keinen Wert. Ich wäre wertlos, weil niemand erbaut würde. Kapitel 8 sagt Paulus, die Erkenntnis, wir haben alle die Erkenntnis, ist offenbar ein Zitat der Korinther gewesen, die Erkenntnis bläht auf, die Liebe baut auf. Das hat nichts mit wahrer Gotteserkenntnis zu tun, denn die Bibel zeigt uns sehr deutlich, dass wahre Gotteserkenntnis und Liebe zusammengehören. Wer Gott wirklich erkannt hat, der hat ihn in seinem Wesen erkannt und er hat auch seine Liebe erkannt. Und er wird auch durch seine Liebe geprägt werden. Also in diesem Sinn können wir die Erkenntnis nicht von der Liebe trennen. Ich hätte die Liebe nicht, das ist hier das Entscheidende. Ich wäre nichts. Vers 3. Wenn ich meine Habe zur Speisung der Armen austeile, wörtlich, wenn ich alle meine Habe verfüttern würde, nun ist das was Gutes, wenn ich den Armen Speise gebe. Oder schlecht? Soll ich es tun oder nicht? An und für sich ist gut. So zeigt uns das Paulus zum Beispiel in Römer 12, Vers 20, wo das Wort noch einmal vorkommt. Denken wir auch an die Sprüche. An und für sich ist es gut. Aber Paulus sagt, wenn ich das tue, um selbst im Zentrum zu stehen, ohne die Liebe, ist das wertlos. Und sagt dann weiter, und wenn ich meinen Leib hingebe, damit er Ruhm gewinne, nun, andere Bibel hat vielleicht, damit er verbrannt werde. Wo liegt das Problem? Nicht in erster Linie an der Übersetzung, sondern in den griechischen Textvarianten. Es gibt hier zwei verschiedene Textformen. Entweder steht im Griechischen, jetzt müsst ihr gut hören, kauchesomai oder kautesomai. Kauchesomai oder kautesomai. Das ist klar, beim Abschreiben ist es nur ein Beim Hören ist das nur ein kleiner Fehler. Ein Buchstabe ist anders geschrieben und schon hat es eine andere Bedeutung. Sagt Paulus entweder, dass ich meinen Leib hingebe, damit er verbrannt werde, dann wäre das Opfer noch größer, nicht? Oder dass ich meinen Leib hingebe, dann ist unklar wie, damit ich Ruhm empfange. Ich glaube, dass das der ursprüngliche Text ist. Aber klar ist, dass es hier darum geht, den Leib hinzugeben, auf welche Art und Weise auch immer, damit man am Schluss Ruhm empfängt. Es kann sein, dass jemand da so eine Prophetie empfangen hat in Korinth, dass er den Eindruck hat, er sollte seinen Leib verbrennen lassen, ich weiß nicht, als Märtyrer oder was immer. Wenn das so ist, sagt Paulus, ohne die Liebe hätte das keine Bedeutung für das Reich Gottes, für die Ewigkeit. Wäre das wertlos. Für die Gemeinde wäre das wertlos. Und ich hätte die Liebe nicht, so nützt es mir nichts. Na, was soll es mir nützen? Paulus sagt anderswo, es würde die Gemeinde nichts nützen. Weil es nicht erbaut. Und was die Gemeinde nützt, nützt auch mir. Was der Gemeinde nützt, nützt auch mir. Ich hätte nichts davon, auch die Gemeinde hätte nichts davon. Also es hat Paulus nur in drei Versen gesagt, wenn ich das und das und das hätte. Worauf die Korinther zumindest zum Teil so stolz waren. So aufgeblasen waren und hätte die Liebe nicht, das wäre alles wertlos. Wir können das alles vergessen, sagt Paulus. Keine Bedeutung. Und nun erklärt er im folgenden Text, in den folgenden Versen, was Liebe ist und was sie nicht ist. Erstens, die Liebe ist langmütig. Was langmütig? Ich muss entschuldigen, ich bin hier nicht mehr mitgekommen. Die Liebe ist langmütig. Langmütig heißt im Deutschen wie im Griechischen einfach einen langen Mut haben. Langen Mut. Auch da, wo man manchmal schon den Mut verlieren will und statt Mut lieber zu Wut greift. Und das griechische Wort für Mut, Makrothymia, Thymia heißt gleichzeitig Mut und Wut. Und Wut und Makros heißt auch weit entfernt, das heißt die Wut weit entfernt lassen. Also eigentlich zwei Bedeutungen, nicht? Einen langen Mut haben, lang ertragen und den Ärger weit weglassen. Nicht so schnell wütend werden, nicht so schnell ärgerlich werden. Ja gut, manche haben es nicht, hä? Aber es ist auch eine Frucht des Heiligen Geistes. Kann man nicht einfach sagen, wir haben es halt nicht, hä? Wenn der Geist unser Leben prägt, dann reift auch die Langmut aufgrund der Liebe. Werden wir uns nicht gleich aufregen. Auch wenn der andere ein bisschen anders ist, als ich mir das vorstelle. Manchmal wünschte ich mir ja den Bruder oder die Schwester ganz anders, nicht? Dass sie mir nicht immer so auf die Nerven gehen. Aber die Liebe ist langmütig. Sie ist weiter gütig. Was heißt gütig? Eine andere Übersetzung wäre freundlich. Chrestoetai. Sie ist brauchbar, nützlich. Wäre eine andere Übersetzung. Sie tut das, was vorteilhaft ist, was hilfreich ist. Das gleiche Wort steht dann in Lukas 6, Vers 35, denn Gott ist gütig. Der Herr ist gütig. Und wie er ist, so sollen wir auch sein. Er ist barmherzig, er ist gütig. Weiter, sie neidet nicht. Hier steht das Wort, sie neidet nicht oder sie eifert nicht. Das gleiche Verb, das in 12,31 erschien. Die Liebe eifert nicht. Sie ist nicht eifersüchtig. Und wer eifersüchtig ist, der strebt immer danach, dass er noch ein bisschen mehr hat als der andere, nicht? Wenn ich sehe, wie wunderschöne Häuser ihr habt, dann möchte ich noch ein bisschen ein besseres haben. Und wenn ich sehe, wie schön der David predigen kann, dann möchte ich noch ein bisschen besser predigen, nicht? Damit ich im Zentrum stehe und nicht er. Dann eifere ich. Oder ich bin eifersüchtig. Kann so oder so übersetzen. Das ist, was Paulus hier sagt. Die Liebe eifert in diesem Sinn auf jeden Fall nicht. Sie gibt nicht an. Hier, die Liebe tut nicht groß. Was heißt groß tun? Das griechische Wort kommt nur hier vor im Neuen Testament und ist abgeleitet von einem Verb, von einem Wort. Das heißt so viel wie Prahlhans, Windbeutel, Angeber oder Wichtigtuer. Prahlhans, Windbeutel, Angeber, Wichtigtuer. Sie schneidet nicht auf die Liebe. Sie will nicht größer sein, als sie ist. Sie ist bescheiden. Man will nicht immer im Zentrum stehen. Was sagt Johannes der Täufer, als die Leute einmal zu ihm kamen und sagen, jetzt laufen sie alle zu diesem Jesus, den du getauft hast und lassen sich von ihm taufen, von seinen Jüngern. Sie kommen nicht mehr zu dir. Nun, da muss ich halt schauen, wie ich das machen kann, damit sie wieder zu mir kommen. Ne? Er sagt, nein, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Er muss wichtiger werden, ich muss unwichtiger werden, sagt Johannes. Ich habe meinen Dienst getan. Was soll ich mehr tun? Jetzt stehe ich da und bin zufrieden, wenn die Leute zu ihm gehen. Ich bin der Brautführer, sagt er, der Freund des Bräutigams. Ich habe die Braut zum Bräutigam geführt. Mehr soll ich nicht tun, mehr muss ich nicht tun. Dann bin ich zufrieden und glücklich. Weiter, sie bläht sich nicht auf. Es hängt offenbar damit zusammen, das Wort aufblähen erscheint im Neuen Testament 6-mal, 5-mal davon im 1. Korintherbrief. Einmal auch im Kolosserbrief in einem ähnlichen Zusammenhang, Kolosser 2. Also hauptsächlich im 1. Korintherbrief. Paulus sagt zum Beispiel im 1. Korinther 5, spricht er von den Huren der Gemeinde und sagt, ihr seid nicht einmal traurig, sondern vielmehr aufgeblasen. Ja, wir haben die Erkenntnis, kein Problem für uns, wenn jemand so in Hurerei lebt. Seid nicht traurig über die Sünde, sondern seid sogar aufgeblasen. Und so sagt Paulus, die Liebe bläht sich nicht auf. Sie ist nicht aufgeblasen. Ist demütig. Vers 5. Sie benimmt sich nicht unanständig. Was heißt das, sich unanständig verhalten? Nun, das griechische Wort hat eigentlich eine sehr breite Bedeutung. Paulus sprach in Kapitel 12, darauf konnte ich gestern leider nicht eingehen. Vers 24, 23, 24 sprach er von den anständigen und den nicht anständigen Gliedern. Aber da in einem ganz anderen Zusammenhang. Das griechische Wort heißt eigentlich anständig sein, in das Schema passen. Unanständig sein heißt nicht in das Schema passen. Das Wort Schema oder Griechisch Schema hatte Paulus gebraucht im 1. Korinther 7, Vers 31, wo er gesagt hatte, das Schema dieser Welt vergeht. Und dort in Vers 35, 36 hat er gesagt, wenn jemand meint, unanständig mit seiner Jungfrau zu handeln, dann heiratet er, nicht? Ist er unanständig? Sind wir unanständig, wenn wir heiraten? Das heißt, wenn er sich mit dem Schema dieser Welt beschäftigt, weil die Ehe ja in der Ewigkeit so nicht weiter bestehen wird. Hat also in dem Sinn dort nichts mit Unanständigkeit zu tun, wie wir das verstehen. Das heißt, nicht ins Schema passen. Nun sagt Paulus hier, das denke ich auch, dass er das auf die Gemeinde bezieht. Die Liebe verhält sich so, dass man in diesen Leib Christi passt. Dass man dort seinen Beitrag leisten kann, innerhalb des Leibes. Dass man nicht immer etwas ganz Spezielles sein will, innerhalb der Gemeinde. Man fügt sich in dieses Schema der Gemeinde, damit man dort seinen Teil leisten kann, damit die Gemeinde erbaut werden kann. In diesem Sinn benimmt sich die Liebe nicht unanständig. Natürlich auch in jeder Hinsicht dann nicht, was wir immer darunter verstehen. Sie sucht nicht das Ihre. In Kapitel 10, Vers 24 hatte Paulus geschrieben, niemand suche das Seine, sondern das des Anderen. Der Andere ist mir wichtig. Ich suche seine Erbauung. Ich suche seine Vorteile. Egal wer es ist in der Gemeinde. Ich meine nicht, ja, ich bin ja der und der. Nicht, sie sollen alle mein Wohl suchen. Im Gegenteil, sie sucht nicht das Ihre, sondern das des Anderen. In Kapitel 14, Vers 12 schreibt Paulus, so auch ihr, da ihr Eifer der Geistesgaben seid, trachtet danach, dass alles zur Erbauung geschieht, damit ihr reichlich habt. Trachtet danach, dass alles zur Erbauung geschieht. Mit anderen Worten, wenn ich die Liebe habe, die ein Zeichen der geistlichen Reife ist, die ein Zeichen dafür ist, dass der Geist wirklich mein Leben prägt, wenn ich diese habe, dann werde ich mein Leben so einsetzen, dass ich dieser Gemeinde und der Gemeinde Jesu
zur Erbauung diene, mit meinen Fähigkeiten. Nicht einfach eigene Vorteile suchen. Dann weiter, sie lässt sich nicht erbittern. Was heißt erbittern lassen? Nun, das gleiche Wort, verwandte Wort, erscheint in Apostelgeschichte 15, wo es heißt, dass Paulus und Barnabas aneinander gerieten und dass eine Erbitterung geschah. Warum? Weil sie sich nicht einig waren über Johannes Markus. Barnabas wollte ihn mitnehmen, Paulus nicht. Das heißt eigentlich, sich aufregen oder anregen lassen. Und das gleiche Wort erscheint dann positiv im Hebräer 10, wo Paulus sagt, wir sollen uns gegenseitig anreizen zur Liebe und dazu, dass wir den Gottesdienst nicht, die Gemeinschaft, das Zusammenkommen nicht vernachlässigen. Also hier eher im positiven Sinn. Im Griechischen ist das Wort verwandt mit dem Wort Weinessig. Essig ist bitter. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Sie ist versöhnlich. Sie bietet Versöhnung an. Auch wenn Paulus und Barnabas sich hier gar nicht einig waren, so waren sie doch später wieder versöhnt und sind auch wieder zusammengekommen. Sie haben sich vielleicht auch sofort wieder versöhnt, wahrscheinlich, auch wenn sie dann getrennte Wege gingen. Sie konnten auch so zum Segen sein, aber sie haben sich auf jeden Fall miteinander versöhnt. Und dann, sie rechnet Böses nicht zu. Oder eine andere Übersetzung ist, sie überlegt nicht das Böse. Ist nicht das Gleiche. Also beide Übersetzungen wären hier möglich. Entweder heißt das, er tut mir Böses und ich rechne es ihm nicht an. Oder ich überlege nicht Böses gegen ihn. Nun, es ist nicht ganz eindeutig, aber wenn ich ins Alte Testament schaue, in das griechische Alte Testament, dann erscheint eine ähnliche Formulierung immer wieder. So zum Beispiel in Sacharja 8, Vers 17. Sacharja 8, Vers 16 und 17. Vielleicht kann ich hier den Text schnell einblenden. Klar. Endlich. Vers 16 heißt es, das ist es aber, was ihr tun sollt. Redet einer mit dem anderen Wahrheit und richtet Recht, schafft Frieden euren Toren und überlege keiner Böses in seinem Herzen gegen seinen Nächsten und liebt nicht falsche Eide, denn das alles hasse ich, spricht der Herr. Und sinnt nicht keiner in euren Herzen auf das Unglück, auf das Böse gegen den anderen. Also in diesem Sinn meine ich, dass Paulus diesen Satz hier ähnlich braucht. Das heißt, ich solle nicht Böses überlegen gegen den anderen. Ich habe nichts Böses im Sinn gegen den anderen, wenn ich die Liebe habe. Und das hängt natürlich mit meiner Gesinnung zusammen. Wie denke ich über dich? Denke ich negativ oder denke ich positiv über euch? Meine Einstellung ist wichtig. Dann Vers 6. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Bereits im Alten Testament erscheinen Wahrheit und Ungerechtigkeit sehr oft zusammen. Bereits im Alten Testament sind das Gegensätze. Das heißt, Wahrheit und Gerechtigkeit sind Synonyme, haben die gleiche Bedeutung inhaltlich, beziehen sich beide auf den geoffenbarten Willen Gottes in seinem Wort. Wer damit im Einklang lebt, wer mit der Bibel im Einklang lebt, mit dem Willen Gottes für unser Leben, der lebt in der Wahrheit, der lebt in der göttlichen Gerechtigkeit. Wer das nicht tut, der lebt in der Unwahrheit, der lebt in der Ungerechtigkeit. Wer also den anderen unterdrückt, wer ihn misshandelt, wer nicht als Geschöpf Gottes behandelt, lebt in der Ungerechtigkeit und damit nicht in der Wahrheit. Das alles, sagt Paulus, ist die Liebe nicht, sondern die Liebe freut sich darüber, wenn jemand die Wahrheit Gottes tut, nicht die Ungerechtigkeit, und dementsprechend gehen wir auch miteinander um. Dann Vers 7. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Ist es so? Glauben wir alles, wenn wir die Liebe haben? Muss ich dann alles glauben? Egal, ob man mir Lügen erzählt oder nicht. Offenbar nicht. Und in der Bibel erfahren wir, dass man nicht immer allen alles geglaubt hat. Also, entsprechend muss ich hier davon ausgehen, dass das Wort alles im Griechischen der Mehrzahl, panta, im Sinn von jeder Hinsicht gebraucht ist, durchaus. Also in jeder Hinsicht erträgt die Liebe, in jeder Hinsicht glaubt sie, hat sie Glauben, kann ich auch sagen. In jeder Hinsicht hat sie Hoffnung, in jeder Hinsicht ist sie geduldig. Bleibt sie drunter eigentlich, darunter. Das heißt, auch gerade in schwierigen Zeiten kommt die Liebe zum Leuchten. Da, wo menschlich gesehen alles kaputt ist, wo man keinen Glauben mehr hat, wo man keine Hoffnung mehr hat, auch keine Geduld, da ist die Liebe da und leuchtet auf und trägt uns durch. Da geben wir nicht gleich auf. So sagt uns das Paulus auch im 1. Korinther 9, Vers 12. Wenn andere dieses Recht an euch haben, das Recht heißt auf finanzielle Unterstützung, warum nicht vielmehr wir? Wenn wir aber von diesem Recht nicht Gebrauch gemacht, sondern wir ertragen alles, damit wir nicht dem Evangelium von Christus ein Hindernis bereiten. Wir ertragen alles. Auch mitten in diesen Schwierigkeiten sind wir bereit, das Ganze auf uns zu nehmen. Das Wort ertragen ist verwandt mit dem Wort, das für Dach steht, nicht? Das Dach, es wäre ein bisschen schwer, wenn wir das halten sollten, ne? Zum Glück gibt es ja ein Gebäude, das Dach so trägt. Aber so sagt Paulus, sind wir bereit, das alles zu ertragen, wenn wir die Liebe haben. Dann ist ja das kein Problem. Wichtig ist die Liebe, dass wir den Nächsten sehen, seinem Wert. Gehen wir weiter, Vers 8. Die Liebe vergeht niemals. Was heißt das? Wörtlich, sie fällt nie hin. Ich habe vorher gesagt, ich habe 1. Johannes 4 zitiert, 8 und 16, Vers 8 und 16. Das ist ein Vers, der steht nur zweimal in der Bibel und nur in einem Kapitel. Gott ist Liebe. Nun ist es dann so unwichtig, wenn es nur zweimal in der Bibel steht und nur in einem Vers. Nein, die ganze Bibel ist voll davon, dass Gott Liebe ist. Auch wenn es nur einmal in einem Kapitel zweimal ausdrücklich steht. Aber die ganze Bibel ist voll davon, von dieser Gewissheit, Gott ist Liebe. Und die Liebe gehört damit zum Wesen Gottes, zum innigsten Wesen Gottes. Gott sucht das Wohl der Menschen. Er sucht nicht in erster Linie Vorteile. Er hat uns das gezeigt, indem er Jesus auf diese Welt gesandt hat. Indem er Jesus für uns leiden ließ. Indem Jesus bereit war, diesen Weg aus Liebe zu gehen. Für uns. Hat er uns seine Liebe offenbart. Und diese Liebe vergeht niemals. Diese Liebe Gottes vergeht niemals. Ja, wir kennen das nicht. Man ist verliebt, man will heiraten, aber man könnte sich fressen. So lieb hat man sich. Und dann ist man verheiratet, ein Jahr, zwei Jahre nicht, und dann ist ein Haar in der Suppe, dann schreit man gleich und schimpft nicht. Mal jemand gesagt, eine Frau zu ihrem Mann, als er wegen eines Haares dann so geschimpft hat, nicht vorher, vor der Hochzeit, hättest du mich fressen können aus Liebe und jetzt kannst nicht mal ein Haar essen. So ist das mit unserer Liebe. Aber Gott sei Dank nicht mit der göttlichen Liebe. Sie hört niemals auf, weil sie zum Wesen Gottes gehört, das unveränderlich ist. Jesus Christus gestern und heute ist derselbe, auch in Ewigkeit. Und deswegen müssen wir uns von dieser Liebe immer wieder beschenken lassen. Auch gerade in der Ehe. Sonst werden wir das nicht schaffen. Auch gerade in schwierigen Zeiten. Ich meine, wie wichtig wäre das, das in der Ehe anzuwenden. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles, sie erträgt alles. Sind wir bereit dazu? Zeigen wir unserem Partner, ob wir diese Liebe haben? Und da wird es schwieriger. Aber da wird sichtbar, ob das echte Liebe ist, ob das diese Agape ist, von der die Bibel spricht oder nicht. Unsere Liebe ist so groß, nicht? Unser Verliebtsein vor allem. Aber dürfen wir nicht mit echter Liebe verwechseln, denn die ist tiefer. Es ist gut, dass diese Sätze hier gibt. Sei es Weissagung, sei es prophetisches Reden, wörtlich heißt es, es wird wirkungslos gemacht werden. Warum? In der Ewigkeit braucht es das prophetische Reden nicht. Dann sind wir zur vollen Erkenntnis gekommen, dann brauchen wir die nicht. Seien es Sprachen, damit ist klar, dass Paulus sich hier auf menschliche Sprachen bezieht, auch wenn er von dem Sprachenreden spricht. Sie werden aufhören. Nun, wie wird man im Himmel sprechen? Ne? Manche haben gesagt Englisch, denn es ist ja Englisch. Gut, also unsere Sprachen werden offenbar aufhören, sagt Paulus. Dann gibt es das Sprachenreden auch nicht. Und das heißt, auch wenn ihr da in Sprachen spricht, ist das noch kein Zeichen für die Ewigkeit. Kein Zeichen dafür, dass ihr so erfüllt seid von der Ewigkeit. Denn das alles ist ja vergänglich, sagt Paulus. Ohne die Liebe ist es nichts. Das heißt, die Erkenntnis, auch sie wird wirkungslos gemacht werden. Im Himmel brauchen wir diese Erkenntnis dann nicht mehr. Und hier ist unsere Erkenntnis Stückwerk, denn wir erkennen stückweise und wir reden stückweise prophetisch. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan oder wörtlich wirkungslos gemacht werden. Das ist das prophetische Reden und die Erkenntnis. Das ist stückweise Stückwerk und wird wirkungslos gemacht werden. Nun, wann ist das Vollkommene? Wann kommt das oder ist das schon gekommen? Darüber sind sich Christen nicht einig. Bibeltreue Christen sind sich darüber nicht einig. Manche sagen, das Vollkommene ist gekommen mit dem Abschluss des Neuen Testaments. Und das Sprachenreden hat damit aufgehört. Nun gut, Paulus sagt, bezieht das hier nicht direkt auf das Sprachenreden, müssen wir noch beachten. Er sagt, das Sprachenreden wird aufhören, aber sagt nicht, dass das Sprachenreden wirkungslos gemacht wird, sondern er sagt, das prophetische Reden ist Stückwerk und die Erkenntnis Stückwerk und die werden dann weggetan werden, auf wirkungslos gemacht werden. Also er bezieht das auf die Erkenntnis der Korinther vor allem und auf das prophetische Reden. Hat das aufgehört mit dem Neuen Testament? Hat die Erkenntnis aufgehört? Ich glaube nicht. Auch prophetisches Reden im biblischen Sinn verstanden hat nicht aufgehört, denn wir müssen Gottes Wort immer wieder predigen und so predigen, dass es in die Gemeindesituation einwirkt. Das ist auch prophetisches Reden. Ich meine, sehe mich vor allem als Lehrer. Ich lehre vor allem, aber es hängt auch mit dem prophetischen Reden zusammen. Und wenn wir so predigen, dass die Gemeinde heute, dass das Wort Gottes in die Gemeindesituation einspricht, dann reden wir prophetisch. Das brauchen wir heute noch wie damals. Ich glaube nicht, dass Paulus hier sich auf den Abschluss des Neuen Testaments bezieht. Denn in diesem Sinn ist das Vollkommene noch nicht gekommen. Das Vollkommene kommt meines Erachtens dann, wenn Jesus kommt, ist der Himmel. Das zeigt uns zum Beispiel der Hebräerbrief sehr deutlich. Das ist nicht von dieser Welt. Wir sind noch nicht vollkommen. Aber der Himmel ist vollkommen. Von Gottes Händen gemacht. Und damit meine ich, dass Paulus sich auf diese Zeit bezieht. In Hebräer 9, Vers 11 lesen wir zum Beispiel. Hebräer 9, Vers 11. Christus aber ist als ein hoher Priester der zukünftigen Güter durch die größere und kommenere Stiftshütte gekommen, die nicht mit Händen gemacht ist, das ist, die nicht von dieser Schöpfung ist. Die vollkommenere Stiftshütte, der Himmel, ist nicht von dieser Schöpfung. Das ist das Vollkommene. Nun gut, hier steht im Griechischen das Wort teleios, das Vollkommene. Teleion. Das erscheint im 1. Korintherbrief dreimal. Und damit verwandt das Wort telos, das heißt Ziel. Einerseits ist das Ziel gekommen, in dem Jesus Christus gekommen ist, aber andererseits wird das Ziel kommen, wenn Jesus wiederkommt oder wenn der neue Himmel und die neue Erde gemacht werden. Wenn diese Schöpfung vergeht, dann kommt das Ende, sagt Paulus, oder das Ziel im 1. Korinther 15, Vers 24. Die Korinther rühmten sich damals schon vollkommen zu sein, in der Erkenntnis. Aber im praktischen christlichen Leben waren sie Kinder, waren sie Unmündige. Wie sich verhielten, zeigten sie, dass sie im geistlichen Leben Wirklichkeit Kinder waren. Obwohl sie meinten, sie seien schon Erwachsene im Glauben, im geistlichen Leben. Sie seien schon vollkommen. Dazu muss ich sagen, das griechische Wort für vollkommen bezeichnete damals eine erwachsene Person. Und Paulus braucht das Wort zum Beispiel in diesem Sinn in Kapitel 14, Vers 20, wo er sagt, in Bezug auf das Denken seid keine Kinder, sondern seid Erwachsene, seid Vollkommene. Aber in Bezug auf das Böse seid Unmündige. Da waren sie keine Unmündigen, da waren sie Vollkommene, nicht? In Bezug auf das Böse, auf den Egoismus. Obwohl sie meinten, besonders geistlich zu sein. Und ich meine, dass wir dieses Wort hier auch in diesem Zusammenhang sehen müssen. Paulus sagte auch im 1. Korinther 2, Vers 6, ich verkündige euch Weisheit unter den Vollkommenen. Aber das war ganz anders verstanden als die Korinther. Wenn Paulus von Vollkommenen spricht, dann meint er vollkommen in Jesus Christus. Nicht perfekte Menschen, nicht fehlerlose Menschen, sondern die in Jesus Christus leben und die gehorsam sind. Das sagt Paulus in Kolosser 1, Vers 28, dass es ein Ringen ist, alle Menschen Jesus Christus vollkommen im Gehorsam darzustellen. dass wir im Gehorsam vollkommen werden, erwachsen werden im geistlichen Leben, dass wir gehorsam sind dem Wort Gottes gegenüber. Nicht in irgendwelcher spekulativen Erkenntnis, sondern dass wir Gottes Willen erkennen in seinem Wort und das dann auch tun. Vollkommen werden wir erst im Himmel sein, wenn das Vollkommene kommt. Auch in der Erkenntnis werden wir dann erst vollkommen sein. Paulus sagt, jetzt ist unsere Erkenntnis noch Stückwerk. Dann werden wir vollkommen sein. Aber im Gehorsam sollen wir jetzt schon Erwachsene sein. Im geistlichen Leben, in der geistlichen Erkenntnis sollen wir jetzt schon Erwachsene sein. Sollen wir heranreifen. Das ist das Ziel, jetzt schon. Wir werden es nie 100% erreichen, nicht? Wenn wir ehrlich sind, dann merken wir ja immer wieder unsere Unvollkommenheit. Aber wir sollten nicht sagen, ja gut, wir sind alle Sünder, es ist egal. Sondern das ist unser Ziel, dass wir reifen. Und ich hoffe auch, ein Beitrag durch diesen Bibelkurs, dass wir in der Erkenntnis wachsen, dass wir in der Hingabe wachsen. Dass wir unser Leben noch mehr Gott hingeben, dass er uns brauchen kann. Dass seine Liebe durch uns wirksam sein kann. Vers 11. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich ist oder kindlich war. Nun, auch hierin sehe ich eine bestimmte Spannung. Denn Paulus sagt in Kapitel 14, Vers 20, dass sie das Kindliche in ihrem Verhalten, in ihrem Denken abtun sollen. Und Paulus zeigt uns hier auch im Folgenden sehr deutlich, dass unser Handeln und unser Denken sehr eng miteinander verbunden sind. Wie meine Gesinnung ist, meine Einstellung ist, so gehe ich auch mit anderen um. So handle ich auch. Und deswegen ist ganz wichtig, wie wir im geistlichen Leben, wie wir überhaupt denken, dass wir richtig biblisch denken. Das sollen wir jetzt schon erreichen. Auf der anderen Seite sagt Paulus uns hier, die vollkommene Erkenntnis, die kommt erst in Zukunft. Denn, Vers 12, denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels, undeutlich, in einem Rätsel heißt es wörtlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich auch erkannt worden bin. Was heißt das? Durch einen Spiegel. Ein Spiegel ist bei uns ja in der Regel deutlich, wenn er sauber ist. Wenn nicht sauber ist, was anderes. Aber damals waren sie nicht so undeutlich, nicht so deutlich. Die waren noch nicht so perfekt gemacht wie unsere Spiegel. Aber gerade in Korinth hat man offenbar sehr gute Spiegel gemacht damals. Es ist also, wenn Paulus das Bild vom Spiegel braucht, ist nicht unbedingt gemeint, dass die Offenbarung undeutlich ist. Aber ein Spiegel ist immer ein Abbild. Und deswegen sagt Paulus hier, das Göttliche sehen wir hier noch nicht von Angesicht zu Angesicht. Wir haben noch nicht die vollkommene Erkenntnis. Das kommt erst. Und deswegen, das bezieht er ja auf die Korinther, die sich rühmten, die aufgeblasen waren. Die dachten, wir haben die Weisheit der Welt. So weise sind wir, so viel Erkenntnis haben wir. Paulus sagt, pass mal auf. Das ist alles Stückwerk. Das ist alles vergänglich. Das ist noch nichts. Im Vergleich zu der Ewigkeit, wenn wir bei Gott sein werden. Deswegen solltet ihr nicht so aufgeblasen sein. Vielmehr zeigt ihr dadurch, dass ihr im geistlichen Leben noch sehr unreif seid. Einst kamen Miriam und Aaron zu Mose und schimpften und sagten, sollte Gott allein zu dir reden? Können wir nachlesen, 4. Mose 12. Und Gott bestrafte sie. Und er sagte, es gibt viele Propheten. Zu denen rede ich in Visionen und Träume, aber zu meinem Knecht Mose will ich nicht in Rätseln reden, sondern von Mund zu Mund. Denn er sieht des Herrn, den Herrn in seiner Gestalt. 4. Mose 12, Vers 8. Mit meinem Knecht Mose will ich nicht in Rätseln reden, sagt Gott zu Aaron und Miriam, denn er sieht den Herrn in seiner Gestalt. Gott offenbart sich dem Mose direkt. Und dann sagt Paulus, wir sehen hier alle wie in einem Spiegel. Das heißt, wir sind noch nicht im Himmel. Wir sehen jetzt noch nicht Gott von Angesicht zu Angesicht. Unsere Erkenntnis ist noch nicht vollkommen. Von einem Spiegel spricht Paulus auch im 2. Korinther 3, Vers 18. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Und wir werden in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen Herrlichkeit verwandelt von dem Herrn, der der Geist ist, oder von dem Geist des Herrn. Wir schauen sein Bild und werden verwandelt von einer Herrlichkeit des Herrn zu anderen. Das heißt, Jesus Christus prägt sein Wesen in unser Herzen. Und so werden wir ihm ähnlicher. Aber es ist immer noch wie in einem Spiegel. Wir haben Jesus im Herzen. Wir erkennen das, wir glauben das. Aber schauen tun wir noch nicht von Angesicht zu Angesicht. Wie ich euch hier sehe, so sehe ich die göttliche Herrlichkeit noch nicht von Angesicht zu Angesicht, sagt Paulus. Deswegen sollten wir demütig sein, auch als Christen. Und noch nicht meinen, wir hätten die vollkommene Erkenntnis. Dann auch der letzte Vers. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Wann bleibt das, diese Dreiheit? Nun, wenn man so die Kommentare liest, dann liest man unterschiedliche Aspekte oder unterschiedliche Gesichtspunkte. Neulich einen dicken neuen Kommentar gelesen, über 1000 Seiten zum 1. Korintherbrief. Und er meint, das beziehe sich auf die Zukunft. Wenn das Vollkommene komme, dann bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Nun frage ich mich, warum sollten wir denn im Himmel noch hoffen? Warum sollten wir im Himmel denn noch glauben? Meint Paulus dann, wenn er sagt, nun aber, meint er dann die Zukunft, wenn das Vollkommene kommt? Ich meine nicht, denn die gleiche Form kommt auch vor in Kapitel 12, Vers 18. Nun aber hat Gott gesetzt jedes Glied in seinen Leib. Das heißt jetzt. Und ich meine, dass Paulus sich auf die Gegenwart bezieht. Er sagt, das ist das Zentrum des geistlichen Lebens. All die Gaben, die Geistesäußerung und so weiter, durch die ihr aufgeblasen seid und euch rühmt, das alles ist unwesentlich. Das Wesentliche im geistlichen Leben sind diese drei Punkte. Das sind die tragenden Säulen. Nun, die drei Wörter hier, Glaube, Hoffnung, Liebe, erscheinen in einem Vers zusammen nur noch in zwei Versen im Thessalonicher Brief. Und zwar Glaube, Liebe, Hoffnung in dieser Reihenfolge. Paulus erwähnt hier offenbar die Liebe bewusst am Schluss, weil das hier um die Liebe geht. Und weil er gleich anschließend sagt, die Liebe ist das Größte. Aber Glaube und Hoffnung erscheinen oft zusammen oder Glaube und Liebe. Der Glaube ist nichts, wenn er nicht durch die Liebe wirksam ist. Kapitel 5, Vers 8. Der Glaube ist tot, wenn er nicht durch die Liebe wirksam wird, sagt Paulus oder auch Jakobus im Werk. Nun, was ist der Glaube? Der Glaube ist das Fundament, heißt das Vertrauen ganz auf Jesus Christus setzen. Der Glaube schaut zurück nach Golgatha, da wo Jesus am Kreuz gestorben ist. Der Glaube verlässt sich ganz darauf, dass Jesus für mich gestorben ist. Dass er meine Sündenschuld getragen hat, dass Gott mir die Sünden vergeben hat. Der Glaube baut auf diesem Fundament, auf dem Wort Gottes. Heißt, ich vertraue Gott, dass das stimmt, was er da sagt. Und ich verlasse mich darauf und ich bin entsprechend auch gehorsam dem Wort Gottes gegenüber. Das ist der Glaube. Im Hebräischen heißt es so schön, sich festmachen. Das Wort Glaube heißt eigentlich sich festmachen. Der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht, steht in Bibelkunde, Hebräer 11, Vers 1. Das ist die biblische Definition für Glauben. Schaut also zurück auf das, was Jesus getan hat und hofft und ist geprägt von dem, was man nicht sieht, sondern was Gott verheißen hat. Und steht deswegen auch im engen Zusammenhang mit dem zweiten Begriff Hoffnung. Der Glaube prägt die Hoffnung. Weil wir glauben, hoffen wir. Und die Hoffnung schaut in die Zukunft. Weil wir wissen, das Leiden hier ist nicht das Letzte. Das Leben ist hier nicht das Letzte. Sondern es gibt eine Auferstehung. Wir werden bei Gott sein. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Und deswegen sollen wir hier in der Heiligung leben. Es war ganz interessant. Wir waren neulich zusammen mit einem Mann, mit einem Verkäufer, der war bei uns. Und dann haben wir immer wieder über den Glauben gesprochen. Er sagte, ich bin kein tiefgläubiger Mensch. Aber sagt, eines ist mir klar, dass das Leben mit dem Tod nicht aus ist. Und dass wir dann irgendwie Rechenschaft ablegen müssen. Sagt, sonst könnte ich ja hier Menschen töten, ich könnte verbrechen, ich könnte machen, was ich wollte. Wenn es kein Gericht nach dem Tod gibt. Es war interessant, dass er das gesehen hat. Kein gläubiger Mensch eigentlich. Aber es ist so. Wir haben diese Hoffnung, wir haben diese Gewissheit. Und das heißt, wir sehen dieses Leben aus der Perspektive der Ewigkeit, aus der Perspektive Gottes. Und das prägt uns jetzt. Und deswegen ist die Liebe hier das Entscheidende, weil die Liebe ist das tragende Element jetzt. Geprägt durch die Hoffnung, geprägt durch den Glauben. In diesem Sinn sagt Paulus hier, dass die Liebe die größere sei. Weil die Liebe jetzt für die Gemeinde das tragende Element ist. Und weil die Liebe eigentlich auch das ist, was in der Ewigkeit bleiben wird. Hoffen müssen wir da nicht mehr, glauben müssen wir auch nicht, aber die Liebe ist das, was dann immer noch bleiben wird. Paulus hatte vorher gesagt, die Liebe hört niemals auf. Also in diesem Sinn dürfen wir nach größeren Gaben eifern. Das heißt, dass wir danach streben, dass unsere Gaben so sich entwickeln und so eingesetzt werden, dass die Liebe das prägende Element ist und dass die Gemeinde dadurch erbaut wird. Soweit für heute. Dankeschön.